Ich darf euch jetzt noch den Predigttext vorlesen, bevor es dann gleich in die Predigt geht. Wer mitlesen möchte, der steht heute in 1. Mose 3, Vers 1 bis 13. Und dann überspringen wir ein paar Verse und lesen noch 23 und 24. Und ich lese aus der Schlachter-Übersetzung vor. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baums, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme des Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau: Warum hast du das gemacht? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Und jetzt springen wir ein bisschen weiter runter. Zu Vers 23 und 24. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubin lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Und dann hören wir jetzt auf die Predigt.
Ich will beichten. So haben es nach meiner letzten Predigt hier zwei Personen zu mir gesagt. Und ich habe mich so gefreut und freue mich bis heute darüber, dass die beiden, also mindestens die beiden, ich hoffe andere auch noch mehr, verstanden haben, was mir wichtig war, in der Predigt zum Ausdruck zu bringen. Eine Person gleich hier oben nach dem Gottesdienst und eine Person später unten in der guten Stube. Beide wollten diese schöne Möglichkeit der Entlastung einfach für sich in Anspruch nehmen. Und so haben wir uns miteinander hingesetzt. Sie haben mir das jeweils gesagt, was sie sagen wollten. Und ich durfte ihnen dann im Namen Gottes die Vergebung zusprechen. Und es war so ein schönes Miteinander. Es berührt mich wirklich. Und ich wünsche mir sehr, dass es zu einer Kultur wird in unserer Gemeinde und dass wir da Formen finden, was zu uns passt. Wir haben uns gerade vor dem Gottesdienst von 9 bis 10 ja unterhalten mit meinem katholischen Kollegen Martin Schnirch, ein sehr inspirierendes Gespräch, auch ein sehr selbstkritischer katholischer Pfarrer. Er hat mich sehr imponiert. Und wir merken, wir sind miteinander auf der Suche nach geeigneten Formen, wie wir Buße und Beichte heute angemessen leben können, sodass es wirklich eine Entlastung wird für die Menschen und keine Last. Eine Entlastung und keine Last. Ja. Schäm dich. Das hat schon lange keiner mehr zu mir gesagt. Ich habe wirklich nachgedacht, ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten Jahren mal jemand zu mir gesagt hat: Schäm dich. Aber allein der Gedanke an diesen Satz löst in mir ein ganz komisches Gefühl aus. Ich war kürzlich ein paar Tage in der Schweiz im Urlaub bei Freunden und ich habe wieder mal realisiert, wenn ich im Ausland bin, dann merke ich, dass ich an manchen Stellen etwas unsicher werde. Weil ich nie so genau weiß, also Schweiz und Deutschland, ja, wir haben ja zumindest so eine ähnliche Sprache, aber manche Dinge sind doch ganz anders. Und sie machen Dinge anders. Und ich werde unsicher, weil ich nicht genau weiß, passt es jetzt so oder passt es nicht? Und ich möchte ja keinen Fehler machen. Ja, ich möchte mich ja tatsächlich richtig verhalten und nicht auffallen, dass es dann peinlich wird und ich mich schämen muss. Wir sind dann miteinander im Auto unterwegs gewesen und mein Freund hat mich plötzlich gemaßregelt. Warum fährst du so weit links? Er hatte eigentlich recht, weil die Straße war relativ schmal und ich hätte schon ein bisschen weiter rechts fahren können. Aber ich merke, das war so eine, im Ansatz so eine Situation, wo ich plötzlich so ein Kloß im Hals bekommen habe und wusste, oh, jetzt schäme. Ich fange an, mich zu schämen über meinem Verhalten. Und das war kein schönes Gefühl, was ich dabei hatte. Für die Predigt heute habe ich diesen Bibeltext ausgewählt, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Wie gehen wir um mit der Scham? Großes Thema. Ich erinnere mich beim Vorbereiten an das, was ich seit einigen Wochen im Wald mache. Der Förster hat einige Bäume markiert und am Anfang habe ich nicht verstanden, warum er genau diese Bäume markiert hat, bis mir dann klar wurde, er möchte gern eine Schneise durch den Wald geschlagen haben. Ja, dass er vielleicht später mal mit irgendwelchem großen Gerät da genau da durchfahren kann. Wir schlagen heute ein paar Schneisen durch diesen großen Wald und da stehen viele Bäume, die wir heute nicht berühren werden und zu denen ich auch nichts sagen werde. Ja, und vielleicht denkst du, ja, das hätte man noch sagen können, jenes hätte man auch noch sagen können. Ja, hätte man, werde ich aber nicht. Sondern wir schlagen heute eine Schneise und bedenken ein paar für mich heute wichtige Dinge und ich hoffe, dass es für dich auch wichtig ist und dir auch hilft in deiner Frage, wie ist es mit der Scham? Was ist passiert? Im Garten Eden? Im Garten Eden zerbricht die Verbundenheit zwischen Gott und Mensch. Die Schlange hat ihr Ziel erreicht, durch ihre manipulierende Art und Weise Fragen zu stellen und Sehnsüchte zu wecken in Adam und Eva, hat sie etwas erreicht, was sie erreichen wollte. Wo vorher Vertrauen war zwischen Gott und Mensch, ist jetzt große Verunsicherung. Bei den beiden Menschen. Bis dahin waren beide nackt und schämten sich nicht. Doch jetzt, nachdem sie von dieser verbotenen Frucht gegessen hatten, lesen wir, plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Als Gott kurze Zeit später in den Garten kam, haben sie sich vor ihm versteckt. Kleine Umfrage, ich bin am Überlegen, ob ich es wirklich mit Handzeichen machen kann oder nur eine, anonym ist ja dann auch nicht, aber es ist dann eine stille Umfrage, aber wir haben dann kein Ergebnis. Also ich stelle mal die Frage und ihr überlegt, ob ihr euch melden wollt oder nicht. Ja, okay, und wenn ihr euch nicht meldet, heißt es nicht, gut, ich stelle mal die Frage. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, an deinem Körper etwas verbessern zu lassen. Und es wäre sicher gewährleistet, dass es geschehen würde. Wer würde etwas an sich finden und verbessern lassen? Schon eine sehr persönliche Frage. Okay, es gibt ein paar Mutige. Ja, es gibt, also ich gehöre dazu. Ja, ich melde mich nicht nur alibimäßig. Also es gibt ein paar. Ja, ich habe nicht hingeschaut. Ja. Niemand, also die anderen glaube ich, die haben sich einfach nicht getraut. Ne? Weil ich glaube, niemand ist perfekt und 100% zufrieden mit sich und seinem Körper. Zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu wenig, zu viel. Mit diesen Zus wird unglaublich viel Geld verdient und Menschen sind auch bereit, unglaublich viel Geld auszugeben. Und auch unglaublich viel Zeit zu investieren. Ja? Johannes Hartl, bin dabei, das Buch von ihm zu lesen, Eden Culture. Johannes Hartl nennt es in seinem Buch Selbstoptimierung. Er schreibt, die Scham und das sich verstecken sind die Kehrseite der Selbstoptimierung. Denn niemand ist perfekt, niemand hat nur vorzeigbare Seiten. Selbstoptimierung und Scham sind wie zwei entgegengesetzte Pole. Entweder in diese Richtung, Selbstoptimierung, du arbeitest an diesen Zus, oder Scham, du versteckst dich und hast Angst. Weder an dem einen noch an dem anderen Ende findet Begegnung zwischen Menschen statt. Auf dieser Seite bei der Scham versteckst du dich. Auf dieser Seite bei der Selbstoptimierung bist du so mit dir beschäftigt, dass der andere höchstens noch interessant für dich ist, wenn er dir ein Like gibt bei deinem Insta oder Facebook oder wie auch immer, WhatsApp, je nachdem, welchem Alter du bist, Account. Aber Begegnung findet weder da noch da statt. Martin Buber hat immer noch recht und diesen Satz finde ich einfach ganz wertvoll. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wirkliches Leben findet weder da draußen noch da draußen statt, sondern irgendwo in der Mitte. Ich behaupte, fast jeder oder jede und jeder hat Bereiche in seinem Leben, wofür er oder sie sich schämt und lieber nicht darüber sprechen will. Und das kann alle möglichen Lebensbereiche betreffen. Ja, Aussehen und Körper ist jetzt so die eine Sache. Geld und Arbeitsplatz oder vielleicht besser kein Geld und kein Arbeitsplatz ist eine andere Sache. Gesundheit, es ist immer noch für viele ein Makel, psychisch nicht gesund zu sein. Süchte aller Art, traumatische Erfahrungen, Fehler, die man begangen hat, auch als Eltern, als Mutter oder Vater in der Erziehung und die du nicht mehr rückgängig machen kannst. Du schämst dich vielleicht auch, weil du zu einer sozial ausgegrenzten Gruppe gehörst. Oder du schämst dich, weil du nirgendwo dazugehörst. Du bist einsam und leidest und schämst dich. Es geht heute rasend schnell, dass du nicht mehr dazugehörst. Letzte Woche gab es wieder ein paar Beispiele dazu. Früher gab es diese grausame Methode auf dem Pausenhof, ich weiß nicht, wer sich da noch erinnert, Fußballspielen, zwei Mannschaften, na, und du wurdest ausgewählt. Ich war eher so, immer so im hinteren Drittel. Ja, ganz grausame Methode, andere Menschen auszugrenzen und der als letztes da stehen musste, ganz fürchterlich. Keine schöne Erfahrung, wenn du weißt, du bist der oder die Letzte, im wahrsten Sinn des Wortes. Es geht heute rasend schnell, dass du nicht mehr dazugehörst. Dazu brauchst du kein Auszählen auf dem Pausenhof. Dazu genügt heute ein falscher Kommentar und es gibt einen Shitstorm auf Facebook oder Twitter oder wo auch immer. Wie gesagt, letzte Woche gab es ja wieder ein paar Beispiele. Adam und Eva haben sehr schnell realisiert, dass sie sich selbst ausgegrenzt haben. Es war vorbei mit der intimen Verbundenheit mit Gott. Als erstes haben sie sich verhüllt und dann versteckt, aus Scham und aus Furcht. So wird es nichts mit der Verbundenheit und dem wahren Leben und der Begegnung mit Gott. Das passiert nur in der Begegnung, wenn man Martin Buber glauben möchte. Und dann kam Gott und sucht sie im Garten, aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Wo bist du? Und er findet sie und er beginnt das Gespräch und er fragt nach. Und dann sofort der typische Reflex, den wir bis heute kennen, es wird ein Sündenbock gesucht. Na, ich war es nicht. Die Frau war es. Naja, und nee, die Frau war es auch nicht, es war diejenige. Nein, und der war es auch nicht. Es geht immer weiter. Keiner bekennt sich zu dem, was er falsch gemacht hat. Bis heute. Das Sündenbock-Syndrom gibt es bis heute. Ich bin es nicht. Es ist immer der andere. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon. Da habe ich gegessen. Gott, der Herr, sagte zur Frau, was hast du da getan? Sie antwortete, die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Das kennen wir bis heute. Ich bin nicht schuld. Es ist immer der andere. Es ist ein kläglicher Versuch, sich zu entschuldigen, mit dem Ziel, sich nicht schämen zu müssen. Ich sag's dir, versuche erst gar nicht, Gott täuschen zu wollen. Das ist sinnlos. Kurzer Ausblick. Wenn du beichtest, hörst du auf mit der Sündenbock-Thematik und du bekennst dich schuldig. Ich habe gesündigt in Worten und Werken. Ich bin's und nicht ein anderer, der schuld ist an meinem Verhalten. Und wenn du das tust, dann kannst du konkret erleben, was Jesus in einem Gespräch mal den Juden gesagt hat, nachzulesen, Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 32, da heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist für mich das Schönste, was man in der Beichte erleben kann, dass Befreiung geschieht und Entlastung geschieht. Ja, also deshalb, ich mühe mich wirklich und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass wir aus diesem Negativ-Image rauskommen, was dieses Wort leider im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte bekommen hat und diesen Schatz neu entdecken, was es heißt, wir können durch Bekenntnis der Schuld im Persönlichen, im Gespräch mit einem anderen oder in einer kleinen Gruppe, können wir das miteinander erleben, was das bedeutet. Und das wünsche ich mir, dass das noch viel stärker auch in unserer Gemeinde erlebbar wird. Ich bin sehr dankbar, dass ich mich noch nie geschämt habe, wenn meine Frau mich nackt gesehen hat. Das ist ein großes Geschenk, weil auch mein Körper ist nicht 100% perfekt. Das war von Anfang an unsere Beziehung so. Es ist so ein für mich wertvoller Schutzraum, in dem ich sein kann. Und für mich ist es auch ein Ausdruck der tiefen Verbundenheit mit meiner Frau. Ich kann mich ihr gegenüber zeigen, so wie ich wirklich bin, ungeschminkt, ungesühnt, ohne Photoshop-Filter oder Masken, einfach ich. Das tut so gut. Wenn du beichtest, dann legst du alle deine Masken ab, zumindest die, die du ablegen willst. Mein Eindruck ist, dass die Masken oft ganz schön schwer zu tragen sind. Wie viel Kraft musst du jeden Tag aufwenden zum Tragen deiner Masken, damit niemand sieht, wie es dahinter aussieht, damit niemand sieht, wie schön du eigentlich bist. Wir haben diesen spannenden Gedanken vergangenen Freitag beim Feuerabend miteinander geteilt. Ich habe den einfach mal so eingebracht, ein Zitat von Jean-Paul. Das heißt, ein Mensch ist nie so schön, als wenn er um Verzeihung bittet oder selbst verzeiht. Ein Mensch ist nie so schön, als wenn er um Verzeihung bittet oder selbst verzeiht. War eine interessante, anregende Diskussion, die wir da am Freitagabend miteinander hatten. Ja, meine Behauptung ist, es wäre viel schöner, die Menschen könnten sehen, wie schön du eigentlich bist, wenn du mal die Masken weglässt. Die machen dich nämlich nicht wirklich schön, sie verhüllen dich nur. Zurück zum Bibeltext, Adam und Eva, ja, durch sie ist die Sünde in die Welt gekommen, warum auch immer, das ist ein Baum, den lassen wir heute mal stehen. Seitdem können wir Menschen nicht nicht sündigen. Es geht nicht. Wir werden schuldig aneinander und an Gott. Wir leben nicht mehr im Paradies. Wir versuchen uns zu verstecken, zu entschuldigen. Wir suchen einen Sündenbock. Aber all das hat bei den ersten Menschen schon nicht geholfen und wird auch heute bei uns nicht helfen. Das hilft nicht zum Leben, kein bisschen. Die beiden wurden von Gott aus der vertrauten Gemeinschaft mit ihm verwiesen. Der Zugang wurde richtig regelrecht versperrt. Annelene hat es gerade gelesen, Vers 23 und 24. 24 heißt es, so kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Cheruben mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Jetzt überlegst du, jetzt sind wir ja gerade erst drei Kapitel in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen alt. 1. Mose Kapitel 3. Und das soll jetzt schon wieder alles zu Ende sein? Das kann ja irgendwie nicht sein. Sind wir jetzt für immer getrennt und ausgeschlossen? Gibt es da irgendwie keinen Weg? Tür zu, streng bewacht, kein Zugang für sündige Menschen wie dich und für mich? Naja, vielleicht gehörst du zu den Menschen, die die Losung und den Lehrtext lesen. Jeweils ein Bibelvers aus dem Alten Testament und dazu ein Bibelvers aus dem Neuen Testament. Ich habe nachgeschaut, es ist jetzt fast 300 Jahre her, dass es diese sogenannten Losungen gibt. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat es damals in Herrnhut eingeführt. Er hat der Gemeinde, seiner Gemeinde, ein kurzes Wort für den kommenden Tag mit auf den Weg gegeben. So war eigentlich die Idee, eine Parole für den Tag, hat er es genannt. Eine Parole für den Tag. Heute lesen Christen aus vielen Ländern, anscheinend in über 60 Sprachen, diese Losungen. Gestern, der Lehrtext, hat mich gefreut, besonders auch im Zusammenhang mit der Predigt. Er steht im Brief an die Hebräer, ein Brief aus dem Neuen Testament. Ich lese mal diesen kurzen Abschnitt, Hebräerbrief Kapitel 4. Fangen wir bei Vers 13 an. Da stoßen wir gleich auf interessante Vokabeln, die ich gerade auch schon verwendet habe. Es gibt kein Geschöpf, das nicht vor ihm offenbar ist. Alles liegt nackt und unbedeckt da, offen vor seinen Augen, vor Gott, vor ihm, mit dem wir es zu tun haben. Vers 14. Weil wir also einen großen obersten Priester haben, der die Himmelswelten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an unserem Glaubensbekenntnis festhalten. Denn er, der oberste Priester, den wir haben, ist nicht so, dass er nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten. Er hat die Versuchung erlebt, ganz genauso wie wir. Doch dabei gab es einen grundlegenden Unterschied. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Lasst uns deshalb, und jetzt kommt für mich so das große, schöne Finale und diese wunderbare Perspektive, Vers 16. Lasst uns deshalb mit großer Zuversicht hinzutreten zu Gottes Gnadenthron, sodass wir Barmherzigkeit und seine gnadenvolle Zuwendung empfangen können. So wird die Hilfe dann gerade zur richtigen Zeit kommen. Das strahlt für mich. Das strahlt für mich da wirklich da. Ja, da steht zunächst, alles liegt nackt und unbedeckt da vor seinen Augen, vor Gott, mit dem wir es zu tun haben. Da ist mir eingefallen, da hat sich mal jemand einen üblen Scherz erlaubt und hat anonyme Briefe an zahlreiche Prominente verschickt. Vielleicht kennt ihr das. Der einzige Wortlaut in diesem Brief war, es ist alles rausgekommen. Mehrere der Briefempfänger haben anschließend die Flucht ergriffen ins Ausland. Andere bezichtigten sich selbst bislang unbekannter Straftaten. Einzelne haben sogar Selbstmord begangen. Alles wegen dieses einen Satzes, es ist alles rausgekommen. Wie auch immer du seither gedacht hast, und vielleicht gehörst du ja auch zu denen, wenn du so einen Brief bekommen hättest, würde eine Welt für dich zusammenbrechen, weil du sie mühsam und anstrengend aufgebaut hast und bislang haben dir alle geglaubt, aber alles war nur Fassade und es ist wirklich ganz viel Lug und Trug dahinter. Was auch immer du bisher getan hast, die gute Nachricht für dich heute ist, du musst dich nicht umbringen. Du musst auch nicht fliehen. Viel besser, lasst uns deshalb mit großer Zuversicht hinzutreten zu Gottes Gnadenthron, sodass wir Barmherzigkeit und seine gnadenvolle Zuwendung empfangen können. So wird die Hilfe dann gerade zur richtigen Zeit kommen. Mit großer Zuversicht hinzutreten zu Gottes Gnadenthron. Welch eine Einladung, die Tür ist offen. Und das ist der Wechsel, der geschehen ist durch Jesus Christus. Jetzt ist die Tür wieder offen, es ist nicht mehr versperrt. Du kannst kommen, du musst dich nicht schämen. Du musst dich nicht schämen. Du musst auch nichts verschweigen, nichts verheimlichen oder vertuschen. Du musst auch keinen Sündenbock mehr suchen. Du darfst zu dem stehen, so wie du bist. Du darfst ehrlich sein und mit offenen Händen und Herzen vor Gott kommen. Er sucht dich, er ruft. Katrin, wo bist du? Manuel, wo bist du? Du kannst deinen eigenen Namen einsetzen und dann antworten, wenn du das möchtest, hier bin ich, hier bin ich. Ich lege vor dir ab, was mich belastet. Ich lege es vor dich hin an dein Kreuz. Ich bringe dir meine Schuld. Ich bekenne, ja, ich habe gesündigt in Worten und Werken. Ich beichte. ich bin so froh, dass ich mich nicht mehr schämen muss vor dir. Und danach, und das werden wir ja gleich heute auch miteinander feiern, schmecken und sehen wir, wie freundlich der Herr ist. Brot und Kelch als Zeichen der Vergebung. Brot und Kelch als Zeichen der Gemeinschaft mit Gott. Wir kommen zusammen. Wir sind nicht da außen und wir sind nicht da außen. Wir begegnen uns in der Mitte, in Brot und Kelch. Brot und Kelch für mich auch als ein Zeichen der Hoffnung für dich und für mich. Ich lade dich jetzt schon ein, nachher zum Abendmahl zu kommen. Vielleicht das erste Mal oder das erste Mal auch ganz bewusst und du bringst Folgendes zum Ausdruck. Ja, Jesus, ich brauche dich. Danke, dass ich kommen darf. Ja, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich darf kommen mit großer Zuversicht. Ich erlebe deine Barmherzigkeit und empfange deine gnadenvolle Zuwendung. Ich muss mich nicht mehr länger und krampfhaft selber optimieren. Ich darf ehrlich sein vor dir, darf Gemeinschaft haben mit dir. Danke, Jesus, dass du den Weg zum Vater eröffnet hast. Durch deinen stellvertretenden Tod am Kreuz für mich. Danke, dass du mir das wahre Leben ermöglichst in Beziehung mit dir. Du liebst mich so, wie ich bin und hilfst mir so zu werden, wie es gut ist. Amen.